Die vierte Folge Conversion Lab Podcast. Heute im Talk mit Sepita Ansari.
Wenn du jetzt aber Design-affin bist, ja, und du bist jetzt, hast dich auch sehr lange damit beschäftigt, verstehst die Unterschiede zwischen guten Designs und schlechten Designs. Wenn ich dir dann sage, jetzt setze ich mal hin und baue mir 1000 Designs heute mit Prompts, dann wirst du es einfach besser hinbekommen. Das heißt, derjenige, der dafür verantwortlich ist, macht die Designs jetzt nicht selber und macht dann eine am Tag, sondern er wird halt zukünftig 1000 am Tag produzieren.
Sepita Ansari ist Professor für Digitales Marketing und Unternehmertum, Berater für Digitales Marketing, Business Angel, Redner und Buchautor aus München. In dieser Folge werden wir uns mit dem Thema KI im Marketing auseinandersetzen und wie sie unsere heutige Marketinglandschaft beeinflusst. Hallo Sepita.
Hallo Jeremias.
Stellen Sie sich am besten nochmal kurz vor und dann steigen wir auch schon direkt ein in unser Thema.
Gerne. Ich bin der Sepita, bin 44 Jahre alt, glücklich verheiratet, zwei Kinder in Schönenkirchseeon lebend, das ist hier in der Nähe von München. Beruflich bin ich gerade Professor an der Hochschule für Angewandtes Management hier im schönen Ismaning, wir sind aber deutschlandweit verteilt und bin natürlich auch bei euch an der THWS, heißt das ja jetzt.
Ja, mittlerweile.
Genau, bin da jetzt an der THWS auch Dozent über das Thema Content Marketing und vorher habe ich eine Agentur gehabt, die sich auf Digital Marketing spezialisiert hatte, beziehungsweise Social Media Marketing, Search Engine Marketing, Content Marketing, darüber habe ich auch ein Buch geschrieben gehabt, 2017. Und bin noch investiert in einigen Startups und mache ein bisschen Beratung für Kunden.
Ja, genau, Sie haben es jetzt gerade schon erwähnt. Sie haben 2017 das Content Marketing Praxishandbuch für Unternehmen geschrieben. Wenn Sie jetzt im Vergleich zu vor 10 Jahren zurückschauen, was waren denn da so die gravierendsten Veränderungen im Content Marketing?
10 Jahre? Da ist schon sehr viel passiert tatsächlich. Ich habe das Buch 2017 mit meinem Team geschrieben, also mit jedem Experten aus der Agentur. Damals waren die Zeiten so total lustig, weil da ging es um Infografiken und Bilder, Videos kamen gerade. Und deswegen, das Buch ist ein bisschen veraltet. Aber das Thema in den letzten 10 Jahren, das ist auf einmal ist das Thema Video gekommen und ich sage auch meinen Kunden, es gibt eigentlich ein wichtiges Medium für Content und das ist Video. Das nutzen Influencer, das nutzen die Unternehmen, müssen es nutzen. Und das ist natürlich ein Riesenthema geworden. Auch jetzt Video, ich glaube Instagram will jetzt auch ein bisschen wieder zurück von Video auf Bilder gehen, aber für die Unternehmen heißt es eigentlich Strategiewechsel Richtung Video. Welche gravierenden Änderungen? Ja, wir haben einfach Daten. Vor 10 Jahren hatten wir wahrscheinlich nicht so viel Daten, auch wenn jetzt über eine Webanalyse kleiner Bruch stattgefunden hat an Cookie-Daten. Werden wir halt immer mehr Daten haben, um die Zielgruppe besser zu erkennen und zu personalisieren. Das ist passiert in den letzten 10 Jahren. Das heißt, die Personalisierung durch Daten hat zugenommen. Und natürlich jetzt vor kurzem ist durch den Knall über künstliche Intelligenzen, ob es jetzt ein DeepL ist oder ob es jetzt ein ChatGPT ist, da ist natürlich jetzt viel passiert und jetzt wird Content skaliert werden. So, also da sind wir gerade.
Ja, genau, und da sind wir eigentlich auch direkt schon beim Thema und um die Bedeutung ja auch von KI-Marketing jetzt besser zu verstehen, lassen Sie uns jetzt auch erstmal einen Blick auf die grundlegenden Konzepte werfen, weil KI wird zunehmend eingesetzt im Marketing und hilft uns, die Daten zu analysieren, ja, Vorhersagen zu treffen und auch personalisierte Empfehlungen für die Kunden zu treffen. Und wir kennen es ja auch beispielsweise von Netflix, da werden ja Empfehlungen für Serien und Filme gemacht oder auch bei CRM-Systemen wie beispielsweise Salesforce haben wir eine Integration im Tool, das uns ermöglicht, B2B-Kontakte nach ihrer Kaufwahrscheinlichkeit einzustufen. Und wir sehen ja auf jeden Fall, dass es im Alltag angekommen ist. Und mit ChatGPT im letzten Jahr haben wir auf jeden Fall eine massentaugliche und ja, weltbekannte KI kennenlernen dürfen, die auch für den Otto-Normalverbraucher so ja, nutzbar ist. Und dementsprechend würde mich jetzt auch interessieren, wie Ihre Erfahrung letztes Jahr war. Ich glaube, es war im November, als ChatGPT in die Öffentlichkeit kam.
Ja, es war wild. Also ich kann mich noch erinnern. Also ich nutze die OpenAI schon seit mehreren Jahren, seit 4, 5 Jahren. Ich lustigerweise, für mich war die OpenAI auch OpenAI für Entwickler von Entwickler und habe da auch mitgemacht, weil ich bin jetzt nicht als Programmierer drin gewesen, aber als Nutzer fand diese Sache total geil. Und irgendwann habe ich erfahren, dass der Herr Musk, Elon Musk, involviert ist. Und dann dachte ich, wie kann das denn sein? Es ist doch eine Open AI. Aber irgendwie hat der das mitgegründet, der Gute. Und also es ist ein smarter Kerl. Und früher habe ich das immer genutzt. Du konntest die Probabilitäten sogar einstellen. Du konntest in OpenAI einstellen, wie der Grad des Halluzinierenden sein darf und Co. Du konntest die Modelle auswählen. Das geht jetzt einfach nicht mehr. ChatGPT ist quasi das Produkt, was da rauskam. Und natürlich am ersten Tag war ich auch total wild und dachte so, wow, wie geil, jetzt schon wieder eine Revolution. Und das war es natürlich auch. Und also KI-gestütztes Sprachmodell. Jetzt sehe ich aber die Herausforderungen, die jetzt kommen. Du sagst der Erfahrungsbericht. Die Herausforderung ist natürlich das Halluzinieren. Das sorgt natürlich für Probleme, auch in Studienarbeiten, für meine Studierenden, die das dann nutzen. Ich sage meinen Studierenden, sie sollen es nutzen. Ich weiß nicht, ob das jeder, da gibt es vom Ministerium, Bildungsministerium, meines Wissens jetzt auch keine Ansage, was genutzt werden, was nicht genutzt werden darf. Ich persönlich finde es einfach gut. Ich denke aber, das Halluzinieren sorgt für massive Probleme. Und wenn du dann viele Fehler drin hast in der Studienarbeit, dann bekommst du dann natürlich auch eine 5, weil das Halluzinieren sorgt für falsche Resultate. Also das sind die Herausforderungen. Und der Erfahrungsbericht ist so, wow, du kannst Sachen machen, die du vorher nicht machen konntest. Du kannst Content skalieren und du kannst, ja, mit ChatGPT. ChatGPT hat ja auch DALL-E 2 rausgebracht. Am Anfang war DALL-E 2 ja auch noch sehr, sehr gut, eines der besten Produkte, aber danach so ein bisschen Fahrt verloren. Mhm. Und das waren die, also wie gesagt, Revolution, ja und geil, aber auch mit Herausforderungen.
Also, ja, wenn wir uns Gartner Hype Cycle jetzt orientieren, würde ich aus dem Bauch heraus sagen, dass wir den Hype eigentlich schon hinter uns haben und auch die Enttäuschung und mittlerweile eher auf dem Weg der Erleuchtung und Produktivität sind. Sehen Sie das ähnlich? Sind wir jetzt am Punkt, wo wir wirklich produktiv im Marketing auch damit sein können, also mit KI?
Also das Thema Generative AI müsste jetzt im Peak sein oder im Abschwung, wie du schon richtig sagst, Jeremias. Aber das Thema KI an sich kann man gar nicht meines Wissens auf diesem Gartners Hype-Cycle wirklich ganzheitlich betrachten. Ich tue mir immer auch schwer, ja, ich kenne das Gartners Cycle, ich weiß gar nicht, ob es so einen riesen Downfall gibt mit dem Thema Generative AI. Na klar gibt es jetzt negative Stimmen, na klar wird jetzt viel optimiert, es kommen jetzt neue Wettbewerber auf den Markt, Google wird sich das nicht nehmen lassen mit Bard oder mit anderen Ideen in diesen Markt reinzukommen, und Meta wird auch da rein investieren und vielleicht auch ein Apple und ein Amazon auch nochmal in diesen Bereich Thematiken reinarbeiten, sodass ich gar nicht weiß, ob das jetzt ja runtergeht, sondern es wird einfach sehr dynamisch weitergehen. Ich glaube, das Thema Decision Intelligence wird noch auf uns zukommen, wo einfach intelligente Entscheidungen für einen getroffen wird. Das ist ja jetzt noch nicht der Fall. Das wird ein Riesenthema und das ist im Gartner Hype Cycle noch am Anfang. Und das heißt, KI im Marketing, schwierig zu sagen, ob es jetzt oben ist oder unten, da gibt es verschiedene Bereiche von künstlicher Intelligenz im Marketing und da wird viel auf uns zukommen.
Ja, da sind wir eigentlich auch schon direkt im Thema beim ersten, und zwar die Entwicklung und die Auswirkungen im Marketing. Und da wäre auch schon die erste Frage dazu nochmal so, wie hat sich der Einsatz von künstlicher Intelligenz dann auch im Marketing jetzt gerade entwickelt und welche Fortschritte wurden da gemacht und ja, die Möglichkeiten, die jetzt möglich oder ja, die sich geebnet haben durch den durch Vielzahl von KIs, die jetzt auch reingeströmt sind in den letzten Monaten?
Also die FHWS oder jetzt THWS war ja berühmt dafür, dass sie tolle Studierende ausgebildet hat im Search Engine Advertising, aber auch natürlich im Bereich Usability und Co. Im SEA-Bereich konnte man das einfach so schön sehen mit PMax, was KI für eine Implikation hat auf die Marketingaufgaben. Das heißt, wenn jetzt früher ein Account Manager viele Texte geschrieben hat und Co. Gebote geändert hat und einfach granulare Mikroarbeit durchgeführt hat, das wird quasi wegfallen. Ja, das heißt, die Marketingaufgaben werden automatisiert durch die künstliche Intelligenz. Und das ist jetzt, PMax ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Ja, und das wird quasi, du wirst einfach andere Aufgaben im Marketing haben, als jetzt reine, ich sag jetzt mal, granulare Arbeit. Im Kundenservice wird sich viel ändern. Das heißt, Chatbots und Co. werden im Marketing viel mehr genutzt werden. Und dadurch, dass wir mehr Daten auch über den Nutzer haben oder auch mehr Contents generieren können, werden wir natürlich auch besser personalisieren können, noch besser personalisieren als in der Vergangenheit. Und das sind die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz. Ja, und irgendeiner hat mal geschrieben, Content Pollution wird es geben. Ich finde diesen Begriff aber so schön, Content Pollution. Das heißt, du bist einfach massenhaft Content jetzt reingetost bekommen, ja, von den ganzen Unternehmen, von den ganzen Medien und jeder und Personen können jetzt einfach massenhaft Content produzieren und das da reinwerfen. Und diese Content Pollution wird wahrscheinlich auch eine Auswirkung sein von dem KI im Marketing.
Ja, Sie haben es jetzt auch gerade schon angesprochen, die Personalisierung ist da auch ein Fortschritt auf jeden Fall, dass wir die Kommunikation noch gezielter und zielgruppenspezifischer ausrichten können. Inwiefern hat sich da der Einsatz oder die künstliche Intelligenz in der Kundenkommunikation gestaltet oder verbessert?
Ja, also du hast die Kundenkommunikation verbessert sich dadurch, dass ich mehr Daten habe oder beziehungsweise einfach mehr, also erstmal das Sammeln von Daten ist einfach durch die künstliche Intelligenz besser möglich, also wird noch viel besser werden zukünftig und daraus Entscheidungen abzuleiten und das diese Kommunikation hinten raus, dann an die Zielgruppe, die wird auch, also dieser gesamte Prozess von Analyse, Strategie, Produktion, aber auch Kommunikation oder Distribution der Contents an die Zielgruppe, würde man sagen, einfach dieser Gesamt, und dann natürlich das Thema Dashboarding und Visualisierung von den KPIs, die man vorher hatte, ja, das wird halt alles besser, ja. Was heißt alles? Du kannst natürlich mit dieser künstlichen Intelligenz überall Effizienzsteigerungen durchführen. Und diese Auswirkungen wird es geben. Oder gibt es schon, ja. Da sind wir gerade dabei, dass es überall eingesetzt wird.
Haben sich da hinsichtlich Personalisierung bei Chatbots auch einiges verändert, wenn wir jetzt den Kundensupport uns anschauen? Wenn wir jetzt eine ChatGPT-ähnliche Kommunikation, die eben auf dem Natural Language Processing-Prozess beruht, dann ist es ja für den Otto-Normalverbraucher sehr menschenähnlich, was man da für Antworten bekommt. Wie kommt es beim Kunden an, wenn man das in den Chatbots einsetzt?
Also, da habe ich jetzt noch keine Studien zugelesen. Rein subjektiv, meine Meinung ist, dass wenn man Menschen fragt, ob sie mit einem Chatbot sprechen wollen, dass die Mehrheit, nicht alle, aber die Mehrheit sagen würde, lieber nicht, lieber mit einem Menschen, weil der Mensch letztendlich gerne mit anderen Menschen kommuniziert. Aber da würde ich hoffen, da gibt es bestimmt auch Studien zu, die habe ich jetzt aber nicht im Kopf. Vom Gefühl her kann natürlich das Unternehmen diese Chatbots einsetzen und das machen sie ja auch schon in Telefonen, in diesen ganzen Callcentern, wo zum Teil auch Chatbots antworten. Und auf einer Webseite ist das natürlich viel, viel einfacher. Die Frage ist, ob es dann zukünftig überhaupt Webseiten benötigt, ja, oder ob nicht einfach Leute, Chatbots direkt im Namen der Firma Adidas mit dir sprechen. Du kommst auf ein Portal und dann sagst du, ob es jetzt XR ist oder VR ist oder whatever. Du kommst zu Adidas und sagst, hey, ich will eigentlich laufen und die Schuhe hatte ich, das sind die von Nike, schau dir die mal an und dann zeigst du die in die Kamera und der Chatbot sagt dann, oh cool, wir haben da was für dich, viel bessere Schuhe, die fitte ich dir jetzt immer, zeig mal deinen Fuß, dann zeigst du deinen Fuß und dann, keine Ahnung, ja, und dann wird der einfach dir sagen, was du brauchst, also ob du jetzt Webseiten brauchst, keine Ahnung, aber diese Chatbots oder diese Intelligenzen werden einfach direkt mit dir sprechen und dir das geben, was du benötigst.
Okay, sehr interessant. Auf jeden Fall, wenn Sie jetzt gerade die Webseiten ansprechen, dann reden wir ja auch von Content im Sinne von Text und Sie haben auch die Fülle an Content, die jetzt auf uns zukommen wird, angesprochen. Wenn wir jetzt den Aspekt von SEO betrachten, ich habe letztens den Post von Professor Dr. Mario Fischer mitbekommen, der mit uns geteilt hat, dass WordPress jetzt Content auf Knopfdruck sozusagen bieten wird. Wie schätzen Sie hier die Entwicklung ein, im tieferen Sinne?
Ich mag den Mario total. Ich habe seinen Post aber nicht gelesen. Notion zum Beispiel macht das schon. Notion ist eine Plattform, wo du zur Kollaboration, was du für Kollaboration, für Projekte nutzen kannst. Du kannst aber daraus auch Webseiten bauen. Notion hat eine eigene künstliche Intelligenz oder sagen wir mal ein LLM, was auch gut ist. Und da könntest du theoretisch schon Webseiten bauen. Ich habe mich immer gewundert, dass WordPress noch keine Lösung dafür selbst gebracht hat. Es gibt bestimmt Plugins, die du schon nutzen kannst. Aber ein CMS, jedes CMS und jedes Shop-System müsste in den nächsten Tagen, Wochen sowas rausbringen, weil es ja ein No-Brainer ist, ja. Also du hast einfach willst eine Webseite bauen und sagst von mir aus auch, sprichst da rein und sagst, ich habe eine Pizzeria, ich möchte eine Webseite, meine Lieblingspizza ist diese hier und dann sagt diese Intelligenz zu dir, cool, schick mir mal ein paar Fotos, schickst ein paar Fotos und dann baut er dir die Webseite, verdammt. So, ich warte minütlich, dass das kommt. Ich kann es nicht verstehen, dass das so schwer ist, weil, also wie gesagt, Notion ist da schon. Alle CMS müssen in diese Richtung und alle CMS müssen in diese Richtung und alle Shop-Systeme müssen in diese Richtung und das wird kommen. Nur eine Frage der Zeit.
Wie sollten da die Webseitenbetreiber und ja auch die SEO-Experten damit umgehen, auch die Qualität und die Relevanz ja, des Contents zu sichern weiterhin?
Also wir sind ja noch nicht da. Es dauert ein paar Monate, also jetzt nehmen wir mal Notion an. Notion baut mir den Text, geht live mit dem Text. Notion ist ja der Co-Pilot. Und Generative AI, und das verwechseln viele, auch meine Studierenden, das ist ein Co-Pilot. Wenn ihr es nutzt, nur als Co-Pilot, ihr seid der Pilot. Das heißt, wenn ich eine Webseite bauen lasse von Drupal, von ich weiß nicht, von WordPress, whatever, dann ist das der Co-Pilot. Das heißt, ich als SEO, ich als Webseitenbetreiber muss ja dann noch mal hin und das optimieren und sagen, ich habe, okay, beim Pizzeria vielleicht, der wird ja jetzt auch schon kein SEO haben, ja, der für die meisten, außer jetzt eine Pizzeria-Kette. Aber eine Pizzeria braucht das gar nicht SEO oder braucht vielleicht nur eine Webseite. Und dann, das braucht dann wahrscheinlich keinen SEO-Optimierer mehr, sondern das macht dann die LLM oder das macht dann das macht dann WordPress. So, und dafür braucht es dann keinen SEO. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein E-Commerce-Shop bin und sag, hey, ich bin ein E-Commerce-Shop, das sind meine 4000 Produkte, die ich habe, baue mir mal einen Shop. Das wird schwierig, beziehungsweise dann brauchst du wahrscheinlich nochmal Zugänge zum Optimieren von Details. Aber die, ich sage jetzt mal, dass du wie früher über XML irgendwas hochladen musstest oder ich sage jetzt mal kleine Detailaufgaben, das würde wahrscheinlich wegfallen. Mhm. Das macht die künstliche Intelligenz, weil die kann deine Daten einfach viel, viel besser zuordnen. Ich arbeite jetzt ein bisschen auch mit Code Interpreter von OpenAI. Da sind wir zwar auch nur am Anfang, aber das ist schon verdammt mächtig und verdammt geil, was da passieren wird zukünftig.
Bezüglich SEO würde ich vielleicht da auch nochmal bei den Webseiten einen Raum werfen, das Stichwort Prompts. Wie ist es da eben in der Content-Erstellung bezüglich Text? Sollte man da eben sich einen Prompt annehmen und würden Sie das vielleicht nochmal in dem Sinne gerade darstellen, wie man da vorgehen sollte?
Ja, du kannst ja mit Prompts kannst du verschiedene Sachen machen, von Keyword-Analyse bis Keyword-Clusterung bis hin zu Content-Erstellung für SEO kannst du verschiedene Sachen durchführen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass es jetzt nicht der hochqualitativste Content ist, wenn du jetzt für SEO, ich sage jetzt mal, eher Massen benötigst oder ich sage jetzt mal Hilfetext, dann ist das völlig legitim, wenn du jetzt ganz, ganz, ganz wichtige Inhalte benötigst für SEO, für deine Mainpages, weiß nicht, ob das dann, ich glaube, da kommt es wieder darauf an, bist du jetzt ein E-Commerce-Shop, der elementar ist im Wettbewerb, den besten Text zu haben oder das beste Video, beste Creatives, beste Co., dann ist es wahrscheinlich noch zu früh mit LLM zu arbeiten, bist du jetzt die Pizzeria, ein lokaler Pizzeria-Anbieter, dann würde ich definitiv empfehlen, diese Contents, weil bevor der das schreibt, Entschuldigung, ich setze nicht despektierlich, aber ich glaube, da ist die LLM besser als jetzt ein normaler Nicht-Texter.
Mhm. Okay.
So die Frage beantwortet, habe ich die richtig verstanden gehabt?
Ja. Content-Marketing umfasst ja auch nicht nur jetzt relevante Texte für den Nutzer zu bieten oder allgemein Content zu produzieren, sondern eben auch Creatives im Sinne von Bildern, Videos oder andere visuelle Inhalte. Beispielsweise auf Social Media ist ja die Fülle an visuellen Inhalten sehr wichtig. Dementsprechend würde mich auch hier die Anwendung von KI interessieren. Und ja, ist der Einsatz von KI hier schon sinnvoll? Oder wie sollte man da am besten vorgehen?
Ja, total. Also Creatives, also jetzt nicht nur Text, sondern auch Bilder, Videos, da gibt es ja eine Fülle. Also es wird ja jetzt schon auch genutzt. Also logisch wird es genutzt. Ich glaube, da gibt es auch ein Beispiel, wo von der AfD, wo Migranten irgendwie als Bild gepostet wurden, die es so gar nicht gab, wo die dann irgendwelche dunkelhaarige Menschen, die am Schreien sind und wütender Mob quasi, wird da gezeigt. Das ist ja auch eine Art von Marketing. Also, wir wollen mit diesen unternehmerischen Maßnahmen wollen sie halt mehr Stimmen generieren. Ist auch eine Art von Politikmarketing. Das wird natürlich genutzt und das wird sogar noch viel schlimmer. Also, das wird jeder machen. Und, ob es gut ist oder nicht, das ist ja, also, die Zielgruppe. Du musst deine Zielgruppe erreichen. Und da wird so auch im Videobereich wird da viel kommen auf uns zukommen. Ja, da gibt's auch das Bild mit dem Papst, der in einem Daunen, in einer weißen Daunenjacke, ich glaube, das kennt jeder. Mhm. Das ist rumgegangen. Das ist der nächste Shit. Deswegen sage ich bei Gartner Hype Cycle, weiß nicht, das ist ja, gehört ja alles irgendwie zusammen. Und da kommt jetzt einfach immer mehr Shit hoch. Mhm. Ja. Deswegen zu sagen, da sind wir jetzt gerade wieder runter, weiß ich nicht. Runter geht's, glaube ich, nicht.
Ja, ich habe in der Vorbereitung für den Podcast jetzt hier eine Studie zu Sushi-Bikes gelesen und gesehen, dass im Winter jetzt eine Kampagne von ihnen gestartet wurde, wo vor allem eben KI-generierte Bilder verwendet wurden und die Kampagne kam sehr gut an. Glauben Sie, dass es eher so dem Hype geschuldet war, dass KI-generierte Bilder, das auch in den Inhalten wirklich zu sehen war, dass die Kampagne so erfolgreich war? Oder?
Nee. Ja. Also ich war jetzt nicht in Cannes, leider. Wie ich gehört habe, war in Cannes. Cannes ist die ist das Treffen der ganzen Kreativmarketer oder auch Marketer, die sich in der Sonne feiern lassen für ihre dafür, dass man in der Branche arbeiten darf. Aber da habe ich gehört, dass unglaublich viele KI-generierte Kampagnen gewonnen haben. Und das auch das, wie gesagt, ob Sushi Bikes oder egal wer, oder AfD, alle werden das jetzt zukünftig viel mehr nutzen. Ich frage mich halt, ich gucke ja bei einigen Kunden, bei großen Kunden auch rein. Zum Teil arbeite ich auch für Konzerne und die nutzen es noch nicht. Zum Teil. Und dann denkst du dir immer so, es sind halt die Schlachtschiffe, die noch nicht sehen, wie schnell man sein muss, um hier gegen den Wettbewerb zu gewinnen. Es geht ja nur immer darum, um gegen den Wettbewerb zu gewinnen. Das heißt, wenn diese gesamte Branche das nicht macht, dann muss ich es auch nicht machen. Aber wenn halt kleinere Schnellboote einfach mir Marktanteile abnehmen, weil sie einfach sehr, sehr schnell sind und diese KI-generierten Bilder, Texte und Skalierung durch Content hinbekommen, dann werde ich natürlich Marktanteile verlieren.
Aber ist es dann gerade eher so den Trend, den man mitgehen sollte? Oder was macht gerade die KI-generierten Bilder, wenn man sie jetzt auch wirklich erkennt, dass sie KI-generiert sind, aus?
Ja, es geht gar nicht um Trend, sondern es geht um Zielgruppe. Das heißt, ich analysiere, was ist für meine Zielgruppe relevant. Zum Beispiel habe ich eine Persona, von mir aus auch KI-generierte Persona, ja, oder mit KI supported, habe ich eine Persona aufgestellt. Da stehen drin zum Beispiel, welche Ängste meine Persona hat. Daraus generiere ich dann wieder Contents. Und früher war das halt sehr aufwendig, jetzt einen Content zu generieren oder jetzt ein Bild von aggressiven, dunkelhaarigen, jetzt nehmen wir mal den AfD-Case, dieses Bild zu generieren ist schwer. Ja, du brauchst einen Fotografen, wie bekommst du das hin? Das war schon ein richtig großer Aufwand. Jetzt schreibst du einen Prompt bei Midjourney oder bei Canva oder whatever, schreibst einen Prompt und sagst, okay, hier schreiende, dunkelhaarige Menschen sollten 7, 8 Stück sein, vielleicht dann noch kleine Kinder, die Angst haben im Hintergrund, whatever. Ja? Sowas kannst du dann halt generieren. Und früher richtig aufwendig, so ein Bild zu generieren, jetzt einfach einen klugen Prompt. Deswegen, also es hat nichts mit Trend zu tun, sondern Zielgruppengenauigkeit. Ja, was möchte meine Zielgruppe sehen? Mhm. Und dann zu personalisieren, zu sagen, okay, ich mit bestimmten Ads, okay, das hat jetzt die AfD nicht gemacht, aber du kannst ja sagen, mit bestimmten Ads möchte ich bestimmte Zielgruppen personalisiert oder geclustert targeten. Und früher, ich habe sowas ja früher schon vor 10 Jahren gemacht oder für, ja, wo wir einfach mehrere tausend Banner dann über Clickworker produziert haben für bestimmte Zielgruppen. Zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe ein besonderes Banner für Nürnberger, für Frankfurter, für Hamburger. Sowas haben wir so mal gemacht. Das heißt, wir mussten dann über Upwork oder Fiverr oder Co. mussten wir über Mechanical Turks, mussten wir dann halt Contents erstellen. Ja, das war zum Teil möglich und günstig noch, aber es war trotzdem, du musst es Geld bezahlen. Jetzt nicht mehr. Jetzt machst du es einfach nur noch über Prompts. Das heißt, du brauchst einen Prompt-Manager, der einfach sehr clever dann solche Contents erstellt. Ja? Und dieser Prompt-Manager kann vielleicht sogar auch in den Philippinen zukünftig setzen, der das für dich macht.
Welche Rolle spielt da noch der Designer in einem, ja, in einer Agentur oder so?
Ja, aktuell ist es ja noch so, dass die Qualität noch nicht so überragend ist bei einigen Sachen, dass du den Designer noch machst. In meiner Vorstellung ist der Designer der Prompt-Manager, weil der Ahnung von Design hat. Das heißt, wenn ich dich jetzt nehme, Jeremias, ich weiß jetzt nicht, wie designaffin du bist, sagen wir mal, du bist nicht so designaffin und sag, hey, mach du mir mal die Prompts, dann machst du mir die, dann wird's nicht gut. Wenn du jetzt aber designaffin bist, ja, und du bist jetzt, hast dich auch sehr lange damit beschäftigt, verstehst die Unterschiede zwischen guten Designs und schlechten Designs, wenn ich dir dann sage, jetzt setze ich mal hin und baue mir 1000 Designs heute mit Prompts, dann wirst du es einfach viel besser hinbekommen. Das heißt, derjenige, der dafür verantwortlich ist, macht die Designs jetzt nicht selber und macht dann eine am Tag, sondern er wird halt zukünftig 1000 am Tag produzieren, weil er selber das gar nicht mehr machen muss. Er muss es nur noch abnehmen. So, da sind wir noch nicht. Ja, das werde ich wahrscheinlich für diese Kommentare gehasst, gehatet, gecancelt. Ich habe auch schon ein paar Designern gesagt, so hey, so Standarddesign, das wird nichts mehr. Das machen bald die Algorithmen. Ob ich mich damit beliebt mache, ist eine andere Frage. Ich will mich auch gar nicht beliebt machen, sondern ich will einfach nur die Realität irgendwie der Zukunft so ein bisschen voraussagen. Und meine Crystal Ball ist auch hier vorne. Ich frage die auch jeden Tag, ne Quatsch. Ich glaube tatsächlich, dass der Zug abgefahren ist, dass du einfach einfache Designs machst. Das braucht keiner mehr. Das machen zukünftig die Canvas und die Adobes dieser Welt.
Mhm. Vielen Dank für die Einschätzung. Ja, wir gehen jetzt zum nächsten Thema schon über, und zwar in Richtung bezahlter Werbung. Und zwar würde mich da auch die Einschätzung von Ihnen interessieren, ja, wie Sie die Suchmaschine der Zukunft so ein bisschen sehen und oder die bezahlte Suche, weil Sie haben es vorhin schon angesprochen, Performance Max gibt es ja schon länger, und wie war oder ist da die im Vergleich zu den manuellen Einstellungen, die man davor immer gemacht hat, wie erfolgreich sind da die KI-basierten bezahlten?
Gut, ich muss mal ganz kurz meine Crystal Ball fragen. Spaß beiseite. Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil das ist echt schwer zu beantworten. Weil ich nicht weiß, was auf uns zukommen wird. Weil was man zum Beispiel, ich glaube, es hat damit angefangen damals, bei der App-Vermarktung bei Google konntest du keine Gebote mehr so richtig einstellen. Du hast ein Budget festgelegt. Und hast dann gesehen, oh, die App-Ads funktionieren bei Google aber ziemlich geil. Also das heißt, besser als wenn du es selber machst. Meta hat dann auch umgestellt auf künstliche Intelligenz. Das heißt, du hast einfach nur noch Tagesbudgets und Ziel aufgesetzt. Und die Engine war dann sehr, sehr gut. Ja. Und dann kam irgendwann auch Google an mit Shopping, wo du sagst, wow, scheiße, Shopping macht, also die Intelligenz ist besser als manuelle Aufwände. Und jetzt sind wir gerade so in der Schwelle, ich glaube, PMax Search, da gibt es unterschiedliche Meinungen, da gibt es Account Manager, die sagen, nee, also sind trotzdem eine reine Blackbox. Es ist nicht immer besser, tagesabhängig, mal gut, mal schlecht. Das heißt, da sind wir gerade so noch so in der Schwelle, wo ich nicht weiß, in welche Richtung das geht. Das heißt, da kann ich die Crystal Ball jetzt oder die Kristallkugel nicht befragen. Die gibt mir keine Antwort. Ich glaube, dass ich würde auch zweifeln, möchte ich. Google kommt zu mir und sagt, gib mir mal all dein Geld. Ja, gib mir mal dein Geld und ich mache das für dich. Weiß gar nicht, ob ich das so will. Das heißt, für Google ist es ja auch ganz clever, nur auf Brand zu gehen oder auf die Klicks, die sie eh loswerden, also da, wo keiner drauf bucht, auf dem Bestand, ja, da hinzugehen. Das heißt, wenn dein Ziel ist zum Beispiel Visualität oder Branding oder Reichweite, Es ist überhaupt eigentlich kein Performance-Marketing-Thema. Ist es geworden, aber eigentlich nicht das Thema. Machen immer viel mehr Performance-Marketer, dass sie Branding-Kampagnen aufsetzen. So, und dann würde Google logischerweise sagen, geil, dann gebe ich dir den günstigsten Bestand, der sowieso nicht relevant ist, aber ich buche dich einfach da drauf. Ja, damit sie halt eben auf diesen teuren Keywords keinen Wettbewerb haben. So, das heißt, will ich das, dass einfach nur eine reine Engine mein gesamtes Budget bekommt und auf das Beste geht? Ich glaube, PMax wird jetzt kommen mit, dass ich meine Brand ausschließe. Ich fand das sau unverschämt, ja. PMax wird gefeiert, aber da ist halt die Brand drin. Und in meinen anderen Kampagnen kann ich die Brand ausschließen. Und really? Also eher Abzocke. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich finde es sehr wichtig, dass man künstliche Intelligenz nutzt in SEA für Muster- und Trenderkennung, für Keyword-Optimierung, für Textoptimierung. Sau wichtig. Aber will ich eine komplette Automatisierung von dem Ökosystem, was mein gesamtes Budget bekommt? Weiß ich nicht.
Sprich, die menschliche Expertise ist auf jeden Fall noch sehr viel wichtiger, als das Ganze dem automatisierten Prozess zu überlassen.
Ja, Copilot, auch das ist auch, auch wenn ich eine Plattformökonomie wie Google habe oder Google Ads habe, auch da Copilot. Mein Pilot ist der Mensch und diese Metas, Googles, Amazons, Apples und Co., diese Plattformen müssen gesteuert werden. Der Unterschied ist, vielleicht hast du früher 20 Account Manager gebraucht. Die brauchst du jetzt nicht mehr. Aber du brauchst definitiv einen, der das gesamte Thema ownt. Und das muss schon ein verdammt smarter Typ sein oder Typin sein, der das steuert.
Und wie sehen Sie denn überhaupt diese ganze bezahlte Suchanzeigen, wenn sich jetzt diese Chat-ähnliche Funktion, die ChatGPT jetzt letztes Jahr ins Spiel gebracht hat, wenn sich das bei Google auch irgendwie durchsetzt, dann fällt ja dieser ganze, die Suche eigentlich weg. Oder wie sehen Sie da die Entwicklung?
Also, das ist jetzt nur Wild Guessing von mir. Ich glaube nicht, dass, also was du ja machen kannst, du kannst ja in einem Chatbot, könntest du theoretisch auch sagen, das ist jetzt eine Anzeige darunter. Und das heißt, das ist deine Antwort. Du möchtest, keine Ahnung, du möchtest jetzt einen Urlaub in Schweden haben. Also was ist die beste Route für einen Urlaub in Schweden? Und dann könntest du sagen, das wäre die beste Route. Und folgende Hotels kann man empfehlen oder kommen die Anzeigen drunter. Soll ich dir die schon buchen? Und dann bekommen sie die 15% Kickbacks oder können dann Booking aushöhlen. Also das Ding, das nehmen sie sich nicht. Also da wird es ganz viele Bezahlmodelle geben im Sinne von, okay, sie sind dann reiner Affiliate. Das heißt, du fragst, welcher Kredit ist eigentlich für mich der beste, lieber Google oder lieber ChatGPT oder whatever. Und sagt ja, okay, das sind die besten Kredite. Und dann klickst du drauf, buchst es. Und puff, 30% für die Provision an den Herrn ChatGPT, Herrn Altman oder Herrn, I don't know, Brin, Page, alle Mächtigen, die werden sich dumm und dämlich verdienen und das Affiliate-Marketing wird vielleicht sogar in diese Richtung verschwinden, was wirklich tödlich wäre für ganze Branchen.
Mhm. Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, die Anwendungsbereiche sind ja eigentlich überall, aber gibt es da eine besondere Branche oder so, die auf jeden Fall noch mehr davon profitieren kann durch die KI?
Also im Marketing wirst du profitieren durch den gesamten Prozess oder du meinst jetzt wahrscheinlich nur die Marketingkanäle, oder? Weil der Prozess ist immer gleich. Du hast die Analyse, also die Zielsetzung, Analyse, Strategie, Planung, das wird ja überall gleich sein. Das heißt, da wirst du alle profitieren, Dashboarding und Co., Webseiten bauen, alles Profiteure. Ich glaube, einige Bereiche wo die Content-Erstellung sehr wichtig ist und sehr, sehr zeitaufwendig war, die werden definitiv profitieren. Das ist natürlich Social Media Marketing, E-Mail Marketing, Suchmaschinenoptimierung, auch SEA, klar, weil du die ganzen Automatisierungen reinbekommst. Die werden alle da, also diese ja, Kanäle oder diese Bereiche, die werden alle davon profitieren und werden es auch massiv einsetzen. Mhm. Oder meintest du Branchen mit sowas wie Pharma und Co.?
Nee, schon in der bezüglich der Marketingbranche. Gibt es denn so drei Keypoints, die du auf jeden Fall auch Unternehmen mit der aktuellen Situation mit KI-Marketing da mitgeben würdest, wie man jetzt mit der ganzen Situation umgeht oder ja, am besten?
Genau, also es wären ganz andere Keypoints, die ich Politikern empfehlen würde, aber Unternehmen würde ich empfehlen, dadurch, dass ich jetzt auch Hochschulprofessor bin, investiert in euer Staff, ja, investiert in Bildung, bringt denen das, oder ermöglicht denen, dass sie das lernen können und dass sie eben, egal wie alt sie sind, dass sie keine Ängste davor haben, es zu nutzen. So, das ist so, du hast drei Stück gewollt, genau, investiert in Bildung. Das zweite ist, einfach mal machen. Ja, fangt an. Klein, Projekte einfach mal aufsetzen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Genau, und ja, also das war es eigentlich schon, diese zwei oder einfach der Mensch steht im Vordergrund, nicht der Pilot ist der Mensch. Ja, dass man das auch versteht. Es gibt ein paar Unternehmen, die dann auch sagen, warum brauche ich denn überhaupt hier Mitarbeiter? Es macht ja alles nur noch der ChatGPT und Google verwaltet mein gesamtes Konto und Amazon auch. Das läuft ja von alleine und ich klicke hier drauf und dann so wird es, glaube ich, nicht funktionieren. Das heißt, der Mensch steht im Mittelpunkt, du hast einen Piloten und der muss aber trainiert werden, der muss auch keine Angst davor haben zu trainieren und der muss halt anfangen, klein anfangen und dann einfach mal testen und lernen. Das waren meine Empfehlungen. Sind zwar nur zwei, aber.
Vielen Dank dafür. Ja, und das war's damit auch schon mit unserer heutigen Folge zum Thema Marketing und Einfluss von KI. Ich hoffe, alle Zuhörer haben interessante Einblicke gewonnen. Ich bin auch davon überzeugt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch dir, Sepita.
Gerne, Jeremias. Und coole Sache. Ich finde es ganz toll, dass eure Hochschule und der Augele für mich einer der besten Professoren, die es da gibt, der kümmert sich so um seine Studierenden und dass er so ein geiles Format macht, das ist immer typisch und ich kann nur von dem Tobias lernen und ich finde es großartig, was ihr hier gemacht habt und viel Erfolg.
Vielen Dank.
Ciao.
Ciao, ciao.